Ich darf heute, und das meine ich jetzt mal so richtig, ich darf heute in Maleachi predigen. Und das sind drei Kapitel, ein kleiner Prophet im Alten Testament. Es ist der letzte der kleinen Propheten. Und ich habe den Auftrag dazu im August bekommen von Arno, dass wir so eine Predigtreihe machen. Und da in Heidenheim-Herbrechting keiner mehr da war, kam er dann auf mich zu als Notnagel. Das ist gut. Ich habe mir gedacht, ich möchte diesen Prophet am Stück durchpredigen. Das heißt, ich will, dass wir den roten Faden, was der eigentlich zu sagen hat, dass wir das verstehen. Das bedeutet allerdings bei drei Kapiteln, dass ich auf einen Schlag durch drei Kapitel durch muss. Und das heißt, dass relativ viele Verse, die da drin stehen, wo man sich überlegen kann, den Vers einzeln auslegt, ob das jetzt so oder so bedeutet, ich nicht darauf eingehen werde, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe. Sonst würde ich erklären die ganze Zeit und es wäre total langweilig und am Ende würdet ihr das Ergebnis nicht mehr mitbekommen, weil es viel zu lange dauert. Deswegen serviere ich euch das Ergebnis. An manchen Stellen habe ich Entscheidungen getroffen, zugrunde liegend, aufgrund des Textes. Und ich hoffe, ihr könnt das dann später vielleicht nachvollziehen. Wer hat? Nehme seine Bibel. Ich habe den Text nicht komplett aufgedruckt. Das würde nur zu viele Fragen aufwerfen. Wie gesagt, es geht mir um den roten Faden. Der Prophet Maleachi, ich weiß nicht, ob ihr das Bild sehen könnt oder mal gesehen habt. Er ist jemand, der von Gott eine Botschaft bekommen hat. Eine Botschaft für das Volk in seiner Zeit. Wie cool ist das, muss ich sagen. Wie gut ist das, wenn Gott selber reinspricht und sagt, das ist mein Wille dazu. Wenn wir eine Gemeindeversammlung haben und es käme ein Licht vom Himmel und Gott sagt, das ist mein Wille. Das ist toll. Und das hat er bei Maleachi gemacht, gegenüber diesem Volk, das damals gelebt hat. Und daran erkennen wir auch in vielen Bezügen seinen Willen zu uns. Eine Prophetie ist also keine wabernde Zukunftsvorhersage, die irgendwann mal eintrifft, sondern in erster Linie Gottes Botschaft, sein Wille in einer bestimmten Situation zu seinem Volk. Die Zeit, in der Maleachi gelebt hat, das müsst ihr ein bisschen verstehen. Es war der letzte Prophet im Alten Testament. Das war 400 Jahre vor Jesus. Es ist ein bisschen vielleicht schwierig einzuordnen, aber das Volk Israel, das war alles lange her. All diese Taten Gottes, ich meine, das mit Ägypten und dass sie da rausgekommen sind und dem Passa und dem Schilfmeer, das war ja schon über 1000 Jahre her. Das ist so, wie wenn wir über die Zeit von Jesus nachdenken, Ewigkeiten her. Aber auch die anderen Dinge, dass sie nach Babylonien weggeführt wurden, dass sie gefangen genommen wurden und dass Gott sie wieder befreit hat, 70 Jahre später. Das war schon über 120 Jahre her zu dem Zeitpunkt. Und der Tempelbau, die ganzen Dinge, die sind alle schon geschehen gewesen. Die Leute, die haben gelebt und mussten sagen, na ja, schöne Geschichten, alles so, aber das haben unsere Urgroßeltern vielleicht erlebt noch, nicht wir. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir über den Krieg erzählen. Also ich erzähle noch von meinen Opas, die im Krieg damals waren, an meine Kinder. Aber da ist nicht mehr viel da. Das ist lang her alles, vergangen. Und wenn wir über das nachdenken, was wir in der Bibel lesen, dann haben wir genau das gleiche Gefühl, wisst ihr? Wir haben das Gefühl, ja, bei Jesus damals, das war echt, der hat viel erlebt, der hat geheilt, der hat was weiß ich alles gemacht, aber es ist lang her. Das ist echt lange her. Das ist nicht mehr jetzt. Und Maleachis Zeit war genauso. Da war nicht viel los gewesen, dass Gott irgendwie große Taten getan hätte. Das ist Jahrzehnte her alles. Vieles schon Jahrhunderte. Und die Leute waren ziemlich in ihrem Alltag gefangen. Haben halt das gemacht, sich ernährt, vor sich hingelebt und versucht, das Beste draus zu machen. Sie hatten einen Tempel wieder, ja, das war gut. Und sie hatten einen Gottesdienst, wo sie hingegangen sind. Aber Maleachi hat in diese Zeit reingesprochen. Und das ist ein echter Verknüpfungspunkt zu uns. Weil wir auch in dieser Zeit leben. weit weg davon natürlich, mit Neuem Testament. Aber das Gefühl des Volkes, das hat alles schon gar nichts mehr mit mir zu tun. Und mein Gottesdienst, die waren in einem Gottesdienst. Das waren keine Heiden. Und mein Gottesdienst ist irgendwie weit weg von Gott manchmal. Und naja, schön, dass wir da lesen in der Tora. Aber ist es auch wirklich passiert? Das hat ganz viel mit unserer Zeit zu tun. Und dann richtet Maleachi 6 große Botschaften aus. Und jedes Mal stellt das Volk eine Frage dazu. 6 Fragen. Im Grunde genommen sind es 8, wenn man es genau nimmt, aber 2 der Fragen kommen direkt jeweils hintereinander, sodass es eine große Antwort darauf gibt. Also es sind im Grunde genommen 6 große Abschnitte in Maleachi. Und jedes Mal kommt eine These von Gott, der sagt, hey, so und so ist das. Und dann sagt das Volk, woran erkennen wir das? Wie meinst du das? Warum tun wir das? Und dann kommt die Botschaft Gottes, der in dieses Herz hineinspricht. Und das passiert an 6 Abschnitten im Maleachi. Und die Fragen, die könnten nicht besser sein. So viel zu diesem Buch. Und durch diese 6 Fragen gehen wir jetzt ganz durch und finden den roten Faden da drin. Ein kurzes Wort zu Maleachi. Der Mann, den nennen wir Maleachi, der hieß nicht so. Davon können wir eigentlich fast ausgehen. Maleachi bedeutet nämlich mein Bote. Und das war kein Vorname, der zu dieser Zeit oder überhaupt in Israel benutzt wurde. Aber er nennt uns seinen Namen nicht. Er sagt nicht, wie er wirklich hieß. Anscheinend hat er so wenig Geltungsbedürfnis gehabt, dass er sich einfach als Bote Gottes bezeichnet. Die Juden haben ihn dann später einfach Maleachi genannt und wir Christen haben das übernommen und nennen ihn auch Maleachi. In dem Wissen allerdings, dass das mein Bote heißt. Der Bote, der als letztes im alten Bund die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Maleachi. Vielleicht könnt ihr euch das dann merken. Dann findet ihr ihn immer auch direkt vor Matthäus. Hat ganz viel mit unserem Neuen Testament zu tun. Das ist die Last. Das ist die Botschaft. Kapitel 1, Vers 1. Die der Herr ankündigt für Israel durch seinen Boten, durch Maleachi. Und jetzt kommt eine Botschaft, die ist so unglaublich. Wie kann die im Alten Testament stehen, fragen wir uns manchmal. Die Botschaft ist ganz kurz, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Habt ihr ein Buch je gelesen, das anfängt mit, ich habe euch lieb? Das ist eine Botschaft im Alten Testament und wir merken, das Alte Testament gilt für uns genauso. Es hat nichts verloren. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und das ist das, was er auch zu uns sagt. Das ist das, was wir predigen. Sonntags so oft. Gottes Liebe zu der Welt, zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen. Und das sagt der Prophet Maleachi dem Volk. Und wisst ihr, was das Volk sagt? Ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt. Nachdem es so ein bisschen in der Routine versunken war, in diesem Gottesdienst, in diesem, was sie halt jeden Sabbat gemacht haben, sagt dieses Volk, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Woran erkennen wir das? Guck doch unser Leben an. Es ist ein Alltag. Tag aus, Tag ein. Schau dir die anderen um uns herum an, die sonst hier wohnen, zu denen du das vielleicht nicht gesagt hast oder die das nicht gehört haben. Wo gibt es da einen Unterschied? Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Er sagt in den Versen 2 bis 5, ist nicht Esau Jakobs Bruder, sagt er, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau. Ich habe den Jakob erwählt, sagt er. Da waren 2 Brüder, der eine ist euer Vater, euer Stammvater. Ich habe ihn erwählt. Wie kann Liebe größer sein, als einfach, dass jemand den anderen erwählt und sagt, dich will ich. Das ist Liebe. Würde er sagen, naja, Jakob hat so viel für mich getan und da habt ihr so toll mir nachgefolgt, dann deswegen liebe ich euch. Ja, das wäre für Leistung. Das wäre etwas gegen ein Lohn, sowas in der Art. Aber er sagt, nein, ich habe dieses Baby erwählt. Ich habe euch schon damals in diesem Baby erwählt. Ich habe euch lieb. Und genau das Gleiche sagt er auch zu uns. Wir sitzen hier und wir fragen uns, woran erkennen wir, dass Gott uns lieb hat? Dann sage ich es euch, weil Gott euch erwählt hat. Weil ihr Jesus Christus kennengelernt habt. Deswegen könnt ihr sicher sein, er liebt euch. Er schenkt euch ewiges Leben in Jesus Christus. Euch hat er erwählt. Und wir sehen viele Menschen, die laufen in die Irre. Und es tut uns leid und es tut auch Gott leid. Aber wir müssen ehrlich und offen sagen, dass wir das nicht getan haben. Das liegt an Gottes Erwählung, an Gottes Liebe zu uns. Nichts kann das ändern, Gottes Liebe zu uns. Und sie ist ganz klar und offenbar. Das ist die erste Botschaft von Maleachi. Guckt, wie schnell das geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind wir gleich durch. Und dann sehen wir gleich den roten Faden, der da drin kommt. Naja, schön wär's. Wir landen damit in Vers 6. Und dann kommt die zweite Botschaft. Wieder spricht Gott eine These aus. Ich lese sie euch vor. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu den Priestern, die meinen Namen verachten. Er sagt dem Volk, ihr verachtet mich. Die Priester obendran. Er spricht nicht zu den Heiden. Er spricht nicht zu Leuten, die ganz weit weg sind, sondern er sagt, ihr verachtet mich. Und das Volk ist ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Gerade eben hat er behauptet, er liebt sie. Aber jetzt behauptet er, aber ihr verachtet mich. Das passt zusammen. Gott liebt sie, deswegen wendet er sich an sie. Deswegen sagt er diese Botschaft. Deswegen kümmert er sich darum, dass die Menschen hören, was zu sagen ist. Und dann fragt das Volk, ihr könnt euch schon denken, was die Frage des Volkes ist. Aber Herr, sagen sie, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Der letzte Satz in Kapitel 1, Vers 6. Wodurch verachten wir denn deinen Namen? Und jetzt kommt wieder eine längere Antwort, wo Gott es erklärt. Und er legt diesen Finger da rein. Er sagt, passt mal auf, ihr bringt Opfer mir. Ihr feiert Gottesdienst. Das ist ja eigentlich etwas Gutes, oder? Das war ja so befohlen. Im Mose wurde erklärt, wie man opfern soll. Und die Israeliten haben das getan. Es war nicht so, dass die jetzt da so gesagt haben, wir feiern keinen Gottesdienst mehr, wir machen nur noch Party oder so. Gibt's auch. Aber die Israeliten haben Gottesdienst gefeiert. Aber so sagt dann Gott zu ihnen, guckt mal an, wie ihr das macht. Er sagt in Vers 7, dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speisen. Ihr sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Das ist übrigens so eine zweite Frage, die in einem Ding zusammensteht. Also die Frage 2,5 ist das. Dadurch, dass ihr sagt, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Wisst ihr, die haben nicht viel Geld gehabt. Die haben Tiere gehabt. Ihr könnt euch das gut vorstellen. Eine kleinbäuerliche Gesellschaft. Die meisten hatten bei sich zu Hause irgendein Vieh. Also ich weiß noch, da wo wir jetzt eingezogen sind, in den 50er Jahren haben die es gebaut und die haben einen Stall hinten ran gebaut für 2, 3 Schweine, für Hühner. Und man sieht all das noch, dass die Leute eigentlich jeder irgendein Vieh hatten. Klar, damit hat man gut überleben können. Und so war das in Israel auch. Und die haben davon dann Opfer gebracht, so wie das im Mose beschrieben war. Aber was haben sich die Israeliten gedacht, Schönes? Wenn ich ein Tier habe, das vielleicht krank ist, ja, das so Schweinepest hat oder irgendwas, bevor das stirbt und man es eh nicht essen kann, bringe ich es in den Tempel. Dann kann man es noch opfern, muss ich kein anderes Tier dafür opfern. Und ich kann zeigen, dass ich voll dabei bin im Gottesdienst. Das war der Gedanke. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Vers 8 ist es. Und dann sagt er, bring's doch deinem Fürsten. Bring's doch dem König. Schaut mal, was der dazu sagt. ob der dann euch gnädig anschaut. Offensichtlich würde er das nicht tun. Die Israeliten haben nur noch das geopfert, was sie erübrigen konnten. Kein Opfer, das ihnen wehgetan hätte. Das, was arm und was blind und lahm und krank war, das haben sie weggetan. Sozusagen, Gottes Altar war die Entsorgungsstelle, der Verbrennungsofen für Schlechtes. So hat sich das entwickelt. Und wenn ich in unsere Zeit schaue und überlege, wie unser Gottesdienst aussieht und was wir tun, dann muss ich sagen, wir stehen in dieser Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, Gott das zu bringen, was wir noch gerade so erübrigen können. Den letzten Schnipsel meiner Zeit, den ich ja nicht unbedingt brauche, wo ich ein bisschen offen habe noch, den kann ich gern Gott noch bringen. Aber das muss nicht mehr wehtun. Den letzten Schnipsel meines Geldes, was so oberhalb ist, ja, nachdem ich alles, was ich brauche und will und mir wünsche, erfüllt habe, dann den Rest da oben noch. Den kann ich abgeben. Das letzte Stück irgendwas. Zu Hause habe ich ein schönes, keine Ahnung, was stehen. Und in der Gemeinde ein sehr altes, keine Ahnung, irgendwas. Das kann ich noch erübrigen, sozusagen. Und dann muss ich sagen, ja, ich verstehe, was Malachi den Israeliten vorwirft. Sie bringen Opfer, aber sie missachten eigentlich den Gottesdienst oder den Dienst für Gott. Und damit missachten sie auch Gottes Namen. Das sind harte Worte. Aber ich glaube, das meint er damals und es trifft auch auf unsere Zeit zu. Er sagt in Vers 9, so bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist eine Schwierigkeit. Ich sage nicht, dass es jetzt bei uns hier das Hauptproblem ist, aber wenn ich nach Deutschland reingucke, dann muss ich sagen, ich glaube, ich sehe das viel. In vielen Gemeinden ist Gottesdienst oder Gemeinde nur noch ein letzte Reste-Kiste, so eine Resterampe. Wenn ich meinen Beruf gut vollführt habe, mein Geld ordentlich verdient habe, meine Freizeit gut gestaltet habe, die Dinge gut gemacht habe, die ich will, meine Familie gut versorgt habe und schaut, dass ich Zeit hatte mit all das, was ich in Familie verbringen kann und mein Urlaub, dann gucke ich, ob noch was übrig bleibt. Und das kann ich dann sozusagen in das Reich Gottes stecken. Das heißt nicht unbedingt ins Gemeindehaus oder in eine bestimmte Gruppe oder sowas, aber so allgemein ins Reich Gottes. Da krankt unser Gottesdienst in Deutschland. Vielleicht kommt es auch durch den Überfluss oder durch den Alltag. Ich weiß es nicht. Damit entheiligt, Vers 12, ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Sie sehen selbst das, was sie bringen müssen, diese kranken Tiere, sagen sie immer noch, was für eine Mühsal. Dass ich wieder nach Jerusalem hoch muss und dieses Tier da opfern. Dann muss ich den Kuh da hinter mir herziehen, die ist eh schon lahm und kann nicht mehr laufen. Binde ich sie nächstes Mal auf den Wagen drauf oder sowas. Was für eine Mühsal, sprechen sie. Damit bringt ihr mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist und bringt es dazu Opfer. Das war die zweite Botschaft. Ich habe euch lieb, aber ihr verachtet mich, hat er gesagt. Und in der Art muss dann Gott weitermachen. Er sagt, ihr verachtet mich nicht nur, sondern wir springen jetzt ein Stück in Kapitel 2, Vers 10 bis 13. In 2, 1 bis 9 ist ein kleiner Einschub wegen den Priestern, aber den lasse ich raus. In 2, 1 bis 13 sagt er, ihr seid treuelos. In 11, Juda ist treuelos geworden. Israel in Jerusalem geschehen Gräuel. Ihr haltet mir nicht mehr die Treue. Und was fragt das Volk natürlich? Warum das? Ihr bedeckt den Altar Gottes mit Tränen und Seufzen, Vers 12. Und er mag eure Opfer nicht mehr ansehen. Und die Israeliten sagen, warum das? Warum sind wir dir treuelos? Wir sind doch im Gottesdienst. Wir sind doch immer da. Und wir wohnen doch da und wir sind doch dein Volk. Du hast uns doch selber erwählt. Du hast am Anfang gesagt, wir sind Jakobs Kinder. Und du hast uns lieb. Warum sind wir jetzt treuelos? Und jetzt kommt eine Antwort, die hätte ich mir im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht. Ihr sprecht, warum das? Und dann sagt der Herr, in Kapitel 2, Vers 14, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, der Frau deiner Jugend, der Frau, die du damals geheiratet hast. Obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Denn du bist ihr treulos geworden. Er sagt, die Frau, die ihr damals geheiratet habt, und er wendet sich da an die Männer, der gegenüber seid ihr treulos geworden. Damit habt ihr auch die Treue gegenüber mir gebrochen. Dann fragen wir, ja, was hat jetzt das damit zu tun? Ich kann doch in den Gottesdienst gehen und trotzdem meine Frau wegschicken oder nicht mögen oder sie hassen. Das hat ganz viel damit zu tun. Das ist was Zwischenmenschliches. Aber das ist eine Ebene, wo Gott sagt, die schert mich ganz gewaltig. Er sagt, nicht einer würde das tun, der noch einen Rest von Geist hat. Denn der sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind, aus seiner Ehe, die er damals geschlossen hat. Darum seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos dem Weib seiner Jugend. Wer ihr Kram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der bedeckt Israel mit Frevel. Weil ihr euch scheiden lasst. Weil ihr eure Frauen verstoßt und sie wegschickt. Das ist ein Grund dafür, dass ihr Gott treulos geworden seid. Das sagt der Maleachi dem Volk Israel. Da waren natürlich nicht alle dabei. Aber es war irgendwie gesellschaftlich wohl akzeptiert. Keine Ahnung. Der Prophet akzeptiert es nicht. Gott hasst Ehescheidung. Und er mag nicht, wenn eine Frau verstoßen wird von ihrem Mann. Das ist eine sehr horizontale Botschaft auf unserer menschlichen Ebene. Und wir denken manchmal, das ist doch gar nicht unsere Beziehung zu Gott, aber doch, das ist unsere Beziehung zu Gott. Das war die dritte Botschaft. Und jetzt kommt schon die vierte. Mann, wir sind wirklich schnell. Ich habe mich am Anfang gefragt, ich habe sie nie so durchgepredigt, ob das denn funktioniert, aber das funktioniert. Wir sind schon in 2 Vers 17 und das ist der letzte Vers von Kapitel 2. Da sagt Gott zum Volk Israel, wisst ihr, mit euren ganzen Reden hier macht ihr mich unwillig. Ihr belästigt mich mit euren Reden. Kapitel 2, Vers 17. Und ich denke, er meint damit den Gottesdienst. Er meint damit, dass da großes Tamtam gemacht wird und Gottes Name in den Mund genommen wird. Und mit euren ganzen Reden sagt ihr, belästigt ihr mich, ihr macht mich unwillig. Und dann sagt das Volk, wie üblich, ihr könnt euch das vorstellen, ja, womit? Wodurch machen wir dich denn unwillig? Und dann sagt er ihnen ins Herz hinein, ihr behauptet, wer Böses tut, gefällt Gott. Ihr entschuldigt euer Tun gegen eurem Nächsten mit lauter Phrasen aus dem Gottesdienst. Ihr behauptet, wer Böses tut, gefällt Gott. Der straft uns sowieso nicht. Wo ist der Gott, der straft? Das ist nichts Schlimmes. Und jetzt hat dieses Buch eine Richtung genommen. Ihr merkt es. Am Anfang eine wundervolle Botschaft. Gottes Liebe zu uns. Und dann spricht er das Volk an. Ein Punkt nach dem anderen. Und wir kommen auf einen Tiefpunkt zu im Maleachi. Der befindet sich genau hier. Kapitel 2, Vers 17. Zwischen 2 und 3. Es scheint keine Hoffnung zu geben mehr. Es scheint so, als ob das Volk total weg ist von ihm. Und es niemand mehr gibt, der das retten kann. Und jetzt sagt er in diesen Tiefpunkt hinein, in Kapitel 3, Vers 1, aber passt auf, siehe, Luther übersetzt es immer mit siehe, aber das ist eigentlich so wie, Vorsicht, hört mir mal gut zu, hinne, passt auf, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird er kommen zu seinem Tempel. Der Herr, den ihr sucht, ist das. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Er kündigt da jemand an. Das ist das Letzte, was wir am AT lesen. Der letzte Prophet. Und er sagt, ihr seid am Boden. Euer Gottesdienst ist am Boden. Euer Tempel ist am Boden. Es gibt keine Entschuldigung für irgendwas. Aber siehe, ich schicke euch einen Boten, der vor mir den Weg bereiten soll. Ich schicke euch in den Tempel den Herrn, den ihr sucht. Und ich schicke euch den Boten des Bundes.
hier übersetzt mit der Engel des Bundes.
Mein Bote, wieder Maleachi, den schickt Gott. Und das, den er da schickt, ihr wisst genau, um wen es sich da handelt. Das ist Jesus. Es ist die letzte Ankündigung dessen, wie dieser Murks irgendwie noch gerettet werden kann. Den schicke ich euch. Wer wird den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals vor langen Jahren. Diesen schickt er. Er wird kommen zu seinem Tempel. Das hat Jesus getan. Er kam zu seinem Tempel, den Herrn, den ihr sucht. Und er hat Israel geläutert. Unerwartet. Völlig anders, als sie sich's vorgestellt haben. Er hat die Schuld bezahlt. All dessen, was da geschehen ist. Aber er kommt auch zum Gericht. Er kommt nicht nur, um das Volk zu retten. Er wird Israel läutern, aber nicht das ganze Volk. Nur die, die ihm vertrauen. Wenn wir dann lesen in Vers 5, das ist das Letzte, was er zu diesem Boten sagt. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, den Witwen und den Waisen und die den Fremdling, den Ausländer bedrücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Und wir merken wieder, oh, das ist eine Ebene, da geht es nicht darum, ich will die bestrafen, die den Gottesdienst nicht besucht haben. Ich bestrafe die, die die Fremdlinge im Land quälen und bedrücken. Ich bestrafe die, die Unrecht tun, denen, die für sie arbeiten, die sie nicht ordentlich bezahlen. Die, die Witwen und Waisen, sozial Schwache, ausgrenzen. Die Ehebrecher und die Zauberer und die, die lügen. Das ist eine extrem zwischenmenschliche Ebene, die der Prophet anspricht. Aber so ist die Wahrheit. Und das wird dieser Bote tun, Jesus Christus. Er wird zum Tag des Gerichts kommen. Auch das. Und er wird genau das tun, was hier drin steht. So wie er kam, um das Volk Israel zu läutern, so wird er auch kommen, um das Volk Israel und die ganze Welt zu richten. Und jetzt geht er zum Anfang zurück. Mit dem fünften seiner Thesen. Er sagt, ich wandle mich nicht. Ich, der Herr, in Vers 6, drittes Kapitel. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid immer noch meine Erwählten, spricht er zum Volk. Ihr seid meine Erwählten. So, ihr seid von eurer Väterzeit immer abgewichen. Ihr habt immer meine Gebote missachtet, nicht gehalten. Und was ich will von euch ist, bekehrt euch zu mir. Er nimmt die Predigt seines Boten vorweg. Wie hat Jesus seinen Dienst angefangen? Mit genau dieser Botschaft. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war Jesu Botschaft. Das ist die letzte Botschaft hier im AT. Bekehrt euch zu mir, dann will ich mich zu euch kehren. Kehrt von euren Wegen um. Und was sagt das Volk? Wie immer? Worin sollen wir uns denn bekehren? Das Volk fragt nach. Warum? Worin sollen wir uns bekehren? Und dann sagt Gott, wisst ihr, ihr betrügt mich. Ihr bringt nicht mal den Zehnten in den Tempel. Ihr behaltet das für euch. Aber tut's doch. Wenn ihr das tut, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das mein Haus, das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich nicht dann auch des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten in die Fülle. Vertraut mir doch einmal. Schenkt mir doch mit diesem Tun, dass ihr euren den Zehnten gibt und es euch wehtut, schenkt mir doch euer Vertrauen. Ich bin dessen würdig. Dann schicke ich euch Segen vom Himmel in Fülle. Ich will um euretwillen viel Gutes tun und euch versorgen. Dann werden euch die Heiden glücklich preisen. Das ist eine Bitte von Maleachi, die er dem Volk sagt. In all dem, was er bisher gesagt hat. Vertraut mir doch. Nehmt doch das ernst, was ich sage. Ich habe euch doch erwählt. Schickt doch nicht eure Frauen davon. Verachtet doch nicht den Gottesdienst. Opfert doch das Richtige. Schickt nicht eure Frauen davon, war das Dritte. Redet nicht abfällig von mir, als ob das gar nicht zutreffen würde, was ich tue und sage. Und bringt mir doch den Zehnten, so wie es wirklich ist. Das ist alles, schenkt mir euer Vertrauen. Aber das tut ihr nicht. Ihr redet hart gegen mich. Das ist die letzte von den 6 Punkten, Vers 13. Und das Volk fragt wieder, ja, wie reden wir denn hart gegen dich? Und dann kommt dieser abschließende, zusammenfassende Vers. Ihr sagt, in Vers 14 im dritten Kapitel, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Das ist der Kern dessen, was Maleachi anprangert. Der Unglaube des Volkes. Was nützt es schon, dass wir gläubig sind? Die anderen feiern Party. Das ist viel besser. Wir aber haben irgendwie ganz viele Lasten zu tragen, weil Gott da, was weiß ich, von uns fordert. Das ist anstrengend. Das ist schwierig einzuhalten und aus dem auch noch unsere Zeiten und unsere Tiere zu bringen und unser Opfer zu bringen. Es ist umsonst, dass man Gott dient, sagen die. Sie waren so weit weg von der Zeit damals, als Gott große Taten getan hat, dass sie gesagt haben, wofür denn das alles? Wir sehen doch gar nichts, dass das passiert. Und am Ende, muss man sagen, haben sie Gott nicht geglaubt. Das war das Problem. Und das zieht sich durch diesen Maleachi durch. Sie haben ihre eigene Wege gewählt. Was nützt es, dass wir umkehren, in Buße tun, anders leben? Ist doch viel angenehmer, es so zu tun. Dann können wir tun lassen, was wir wollen, was uns Spaß macht. Und Maleachi sagt, nee, ihr vertraut Gott nicht mehr und das wird Folgen haben. Ich lese euch die letzten Verse aus dem Maleachi vor und ihr werdet merken, das bringt uns jetzt direkt ins Neue Testament und dann sind wir durch. Ab Vers 18. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Also in Klammer, der ihm vertraut und der ihm nicht vertraut. Das wird einen Unterschied machen. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und es wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tag, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Maleachi sagt, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ihr Gott vertraut oder nicht. Aber er sagt auch, wer Gott vertraut, dessen Leben spiegelt sich nicht darin wider, dass er in Gottesdienst geht und Reden schwingt, kranke Sachen opfert, Gott betrügt und seine Frauen dazu. Sondern das spiegelt sich in einem Leben, das Gott auch wirklich ehrt. Wer Gott folgt und wer Gott vertraut, der riskiert sein Leben hier auf der Welt. Das singen wir jetzt.